Herzlich willkommen zu diesem Podcast Dein Lebensweg mit Herz. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, zuhörst und am Start bist. In diesem Podcast geht es um deinen Traum. Es geht darum, deinen Lebensweg mit Herz endlich selbstbestimmt leben zu dürfen. Und ich möchte dich in diesem Podcast mit Gästen und mit meinen Solos dabei unterstützen auf diesem Weg, damit du diesen auch endlich gehen darfst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Dein Lebensweg mit Herz. Und ich habe einen fantastischen Gast heute mit am Start, die ihren Lebensweg schon sehr, 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 sehr lange geht und aber auch einiges erlebt hat auf diesem Weg und ihre Arbeit auch sehr lange bereits macht. Und sie ist einfach eine unglaubliche Powerfrau und arbeitet mit Menschen, die auch einen krassen Lebensweg hinter sich haben. Und darüber werden wir heute reden, was da eigentlich alles in der Tiefe dahinter steckt. Und das, was sie arbeitet, habe ich noch nie erlebt. Also ich könnte es gar nicht, kenne auch niemanden, der das macht. Deswegen ist es eine ganz besondere Frau. Es wird ein ganz besonderer Podcast. Und jetzt genug der Anmoderation. Ich möchte die liebe Kerstin Scherer hier willkommen heißen. Schön, dass du heute in diesem Rahmen mit dabei bist.
Hey Jonas, vielen, vielen Dank für die Anmoderation. Ich musste jetzt natürlich lachen und habe mich gefragt, ja tatsächlich gibt es Arbeitsbereiche, die sind wohl etwas außerordentlich, deswegen, weil da keiner hin will. Das stimmt, das ist wohl wirklich eine Passion für mich persönlich oder eine Mission, wie auch immer man das nennen mag.
Genau, und als ich diese lange, lange, lange Reise angesprochen habe, habe ich nicht ihr biologisches Alter gemeint, sondern ihr Seelenalter, weil für mich ist die Kerstin eine Seele, die schon sehr lange unterwegs ist und einiges erlebt hat, um da vielleicht auch nochmal kurz Raum zu stellen, weil das hört sich dann immer so an, als wäre die Kerstin schon mega biologisch alt. Also das ist damit nicht gemeint, sondern es ist eine...
Also für mich ganz so schlimm ist es noch nicht. Ne?
Eine sehr alte Seele und sie hat eine ganz großartige Mission und darüber möchten wir heute reden, über ihren Lebensweg. Deswegen die erste Frage, weil es geht ja hier in dem Podcast um den Lebensweg mit Herz. Was ist denn so dein Lebensweg bis dato heute gewesen? Was hast du erlebt? Was waren so die Big Points, die Big Mind Shifts, die du hattest? Und was macht die Kerstin heute zur Kerstin, die sie heute ist?
Ich glaube, dass ich lange zwei Leben gelebt habe. Das, was der Mensch als normal empfindet. Und das Einzige, was diese zwei Parallelwege gemeinsam hatten, waren die Liebe zum Menschen. Die hatte ich immer. Ich kam nie umhin, das zu tun, habe begonnen, Werbekauffrau zu lernen und mittendrin abzubrechen, um dann Physiotherapeutin zu werden. Denn ich wollte immer, und das habe ich auch getan, im und am Dienst am Menschen leisten. Und da war es schon ganz intensiv für mich zu sagen, wo kannst du wirklich dienlich sein? Und habe, glaube ich, in dieser Physio- und Osteopathie wirklich nichts ausgelassen, um zu sagen, wo arbeite ich und kenne alle medizinischen Bereiche. Das ist für heute, für meine Arbeit sehr wesentlich, weil auch Spiritualität und das andere irgendwie zusammengehört. Aber das Empfinden, dass du als Mensch ein Problem hast, Schmerzen hast und nichts wirklich hilft, hat mir nie Ruhe gelassen. Also ich wollte auf Deutsch die Zelle auflösen und sagen, was steht wirklich dahinter? Und mein Parallelleben war eben das Hellsehen, aufstellen, meditieren, sehr diszipliniert, sehr heftige Lehrer hatte ich dabei und die kann ich auch später gerne mal nennen, die man auch so heute so kennt, die eben sehr viel von mir verlangt haben. Gott sei Dank, sage ich heute. Ja, also ich bin da auf harte Meister gestoßen. Ich bin nicht weichgespült worden, interessanterweise, weder von Frau noch von Mann, ob von Schamanin oder von chinesischem Arzt, der mir die Akupunktur bis hin zur härtesten Zen-Meditation beigebracht hat, hat deswegen sitzen, schweigen vor der Wand 8 bis 12 Stunden, keine Toilette oder irgendwas dazwischen, sondern wirklich trainieren, bis du im Hier und Jetzt bist. Also wenn man mich über sowas oder wenn man mich so fragt, was heißt das, da kann ich wirklich wohl viel zu erzählen. Und die waren so getrennt, die Lebenswege, dass ich unterrichtet habe und ich war Dozentin und es war eigentlich ein super Leben. Also man hätte sagen können, ja, alles cool. Was willst du mehr? Du verdienst gut, du bist in deinem Bereich erfolgreich, hast dann alles, was man so braucht. Und am Ende des Tages hat es immer gefehlt, nämlich dieser Hauptteil von mir. Also das ist so diese gesamte Spiritualität ins Leben einbinden, mich um jegliche Art von Problemen kümmern dürfen, bis dahin, was ich verantworten kann, sehen, was steht dahinter, was ist die Seele, was bringt die mit und. Das sind eben die ganz großen Themen, wo ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ein Therapie- und Meditationszentrum zu gründen. Da habe ich hier in der Eifel ein Haus gemietet, in dem ich gelebt und gearbeitet habe. Und habe dann noch körperlich gearbeitet, heißt also am Körper gearbeitet und das Seelenlesen und die Aufstellungsarbeit gemacht. Und über die Jahre habe ich mir etwas kreiert, das eine sehr intensive Kombination aus allem ist. Und ja, das lebe und arbeite ich heute in einer Dimension, die ich mir auch gewünscht habe. Sowas nennt sich, glaube ich, erfüllt.
Ich hab gerade, mir kam da gerade so eine Frage, also zum einen, du hast gesagt, du hattest so einen Punkt in deinem Leben, wo du so erfolgreich warst, lief so alles, hast Geld verdient, Job war glücklich und hast gemerkt, aber irgendwas fehlt dir, da ist so ein Anteil, ein spiritueller Anteil. Was bedeutet denn für dich genau das Wort? Ich weiß, die Frage haben wir schon ganz oft auch in Clubhouse und so weiter gestellt, aber es würde mich jetzt nochmal speziell von dir interessieren. Was bedeutet für dich denn Spiritualität?
Für mich ist Spiritualität alles, was erstmal nicht sichtbar ist. Und durch Spiritualität wird etwas sichtbar. Und Spiritualität ist für mich genauso eine reale Welt wie die andere auch. Ich kann sie nur nicht mit oder vermeintlich erst einmal nicht haptisch anklopfen wie diesen Tisch, auf den ich gerade klopfe. Ich glaube, dass wir eine Dimension von Realität haben. Und für mich gibt es eben ganz, ganz viele Ebenen, die andere sehen, andere vielleicht auch nicht sehen und in der Endkonsequenz von uns wahrgenommen werden als, ich nehme mal ein Beispiel, als immer wieder kehrendes Muster. Wenn so, also, ja genau, ich nehme jetzt mal das beste Beispiel. Letzte Woche eine Frau, verheiratet, eigentlich alles in Ordnung, kommt so zu mir und sagt, sie kommt immer wieder in die gleichen Gedankenmuster. Und sie wollte eigentlich zum Seelenlesen kommen, das heißt, man soll hell sehen und gucken und beraten und coachen und trainieren und so. Und dann sagt sie, ich brauche ich nicht. Ich brauche gar nicht hellsichtig sein oder gar nichts anwenden, weil ich deine Sätze höre. Es sind immer wieder die gleichen Sätze, die sie angewandt hat. Das waren Glaubenssätze. Aber wo kommen Glaubenssätze her? Entweder sie sind immer wieder gesagt worden von der Mutter, vom Vater oder ich behaupte von 5 Personen im nächsten Umfeld. Wenn man das immer wieder hört, hat das etwas mit dem Gehirn zu tun. Aber warum sagt das jemand? Warum dockt ein ganz spezieller Satz immer wieder in mir an? Und da glaube ich eben feste daran, dass wir viel mehr um uns herum haben als unsere Gedanken, als unseren Körper, sondern eben auch Felder, die wir mit unseren Menschen, mit Erben, mit verbunden sind, ob familiäre Felder, ob Gesellschafts- im Kollektiv Felder oder. Und und da suche ich halt wirklich so die wahre Lösung. Und es gibt ganz viele, die mich auch so angegangen sind, je bekannter man da wird, wird man ja auch angegriffen, Jonas. Also da ist ja nicht so, als ob jeder sagt, oh, klar, super, toll, schauen wir mal in diese unsichtbare Welt. Sondern es heißt dann so ein Humbug, da macht man 20 Jahre Psychotherapie und da kommt einer und behauptet innerhalb von einer Stunde, das sehen zu können. Ich behaupte gar nichts. Spiritualität bedeutet, selbst wenn man mir zuhört und ich sage etwas, geht es entweder in Resonanz, du kannst etwas damit anfangen, oder du bist ein selbstbestimmter Mensch und sagst, ey, was ein Unsinn. Mhm. Und all das ist auch Spiritualität, also das Wertesystem, das hinter mir steht, meine Gedanken, die ich mir kreiere, meine Loslösung, die ich dann eben von mir gebe und. Und für mich gibt es, also ich persönlich lebe jeden Tag in einem System des vermeintlich, wo Menschen sagen, das ist doch gar nicht sichtbar oder wo nimmst du das denn her? Aber ich lebe mit der Natur, ich lebe, also das, was man sieht, mit der Natur. Und wenn mir eine Elster am Tag begegnet und ich bin gerade auf dem Weg zur Vertragsunterzeichnung als Geschäftsführerin, dann lasse ich das halt sein, weil ich halt weiß, ist Käse. So. Und es gibt ein System, ja, das unglaublich gut funktioniert und das liebe ich und das alles bedeutet für mich Spiritualität.
Ja, krass. Da muss man auch wissen, was eine Elster bedeutet, ne? Also ich wüsste das jetzt gar nicht. Genau.
Also die Elster zum Beispiel im schamanischen Sinne bedeutet, das ist ja nicht so, umsonst diese diebische Elster, sondern eine Elster ist das Symbol für energetischen Verlust oder finanziellen Verlust. Und das ist tatsächlich immer so, wenn sie dir begegnet, vielleicht gibt es gerade, du hast gerade an etwas gedacht und sie begegnet, heißt, sie begegnet dir prägnant, also sehr nah und du denkst, wow, was ein großer Elster, oder wo kommt die denn jetzt her, so mitten in der Stadt oder so, ja. Und dann ist das so für mich eine Idee, mal kurz zu überlegen, ob ich vielleicht finanziellen, wenn es auf der rechten Seite ist, das Tierchen oder auf der linken Seite auf der Straße hüpft, energetischen Verlust. Und so ist das mit der gesamten Tierwelt, ob Hund oder Katze oder Eichhörnchen ist ein wunderbares Beispiel auch. Und so, ja.
Wow, cool. Das ist, also ich habe schon viele Anknüpfpunkte, wo wir tiefer steigen können. Bevor wir tiefer steigen, noch so eine kleine Zwischenfrage. Ist es jetzt, weil es gibt ja viele Menschen oder einige Menschen da draußen, die jetzt vielleicht genau in so einem Punkt sind, wo du warst, dass sie sagen, so ist alles cool, Job läuft, alles in Ordnung. Ist es schlimm, wenn man dieses Nicht-Sichtbare einfach gar nicht anschaut? Und also nicht, weil man es jetzt gar nicht will, sondern einfach, weil man gar nicht dazu kommt oder weil es gar nicht gegeben ist.
Nein, das Leben fordert einen automatisch irgendwann auf. Also ich glaube, dass wir gar nicht umhin kommen um uns selbst. Und klar kann man das so lange leben, bis es halt irgendwann mal ungünstig wird. Ja, ich stehe da halt nicht drauf. Es ist einfach eine ganz einfache Entscheidung zu sagen, ja, ich lebe mein Leben so mit meiner kleinen Käseglocke und so. Und vielleicht auch nicht so bewusst zu leben, mir gefällt das halt nicht. Also das ist, und irgendwann sucht sich halt die Krankheit den Weg, weil man abends, wenn es so ein bisschen dunkler wird und man einsam ist und es still wird, eben doch so eine Unzufriedenheit oder so ein Müh von Unglück verspürt. Und irgendwann gibt es den Körper, der liebevoll sagt, du, jetzt sowieso machen wir das nicht mehr. Und genau wie die Tiere hat ja auch jedes Organ und jede Krankheit eine Sprache, eine sehr deutliche Sprache. Die Seele ist halt für mich so jener Teil in uns, die immer still ist und immer liebevoll wartet auf dich selbst. Und ihr zu begegnen, glaube ich, ist der wahrhafteste Weg. Und dennoch, weil sie so still ist und nicht so wie der Teil, der sagt, ich will, ich will, ich will in uns, der ist eben viel lauter und dem kann man viel mehr Folge leisten, weil auch mehr Gefühle produzieren kann im Sinne des Runs und so, was auch okay ist, ja. Aber ab und zu macht es sicherlich Sinn, einfach mal stehen zu bleiben und wahrhaft zuzuhören, sich selbst, keinem Guru, keinem Lehrer, sondern sich selbst.
Aber was ist jetzt mit Menschen? Also ich gehe da ganz so ein bisschen auch, weil es mich auch wirklich selbst interessiert, ja, deswegen frage ich das, was ist mit Menschen, die sagen, hey, ich bin happy, also ich habe Partnerin, Job läuft, alles cool, die wirklich sagen, es ist alles in Ordnung und die einfach halt aber jetzt nicht eben zu diesem anderen Punkt kommen, also sind die dann, leben die dann ein unbewusstes Leben, sind die dann, ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, sind die dann schlechter als bewusste Menschen oder was ist denn, was ist mit denen, was ist denen ihr Seelenweg?
Genau, das ist eine sehr gute Frage, Jonas. Nein, ich finde überhaupt nicht. Es ist doch völlig legitim, dass jeder so lebt, wie ihm diese Welt gefällt. Und es ist, ich mag das gar nicht zu sagen, dieses du unbewusster Mensch. Wie vermessen ist es, sich darüber zu erheben? Ja. Wie oft hatte ich in meinem Leben genau das umgekehrte Bedürfnis und gedacht, mein Gott, was wäre ich mal gerne nicht reflektiert, mal nicht in diesem Ding drin und würde einfach mal einen Apfel sein lassen können. Das ist wundervoll. Und das heißt für mich zum Beispiel auch nicht, dass dieses Leben unspirituell ist. Und ich glaube, ich habe das auch irgendwann mal erzählt, ich kenne wirklich diesen Schäfer bei uns im Dorf, wo ich groß geworden bin. Und der ist nur marginal älter als ich, nur ein paar Jahre. Und ich habe mir gedacht, sitzt der Kerl immer da? Sieht er doch gut aus, habe ich nochmal gesagt. Sieht gut aus und ich denke, mein Gott, da sitzt der da mit seinen Schafen. Ich habe gedacht, wenn er noch eine liebe Frau finden würde, die mit ihm da sitzt, könnte ich noch verstehen, dass man Freude daran hat. Aber er sitzt da Tag für Tag für Tag für Jahr ein Jahr aus. Und irgendwann habe ich ihn mal angesprochen und habe gesagt, sag mal, erfüllt dich das wirklich oder geht dir das auch mal auf den Senkel? Und er sagte, mir geht hier gar nichts auf den Senkel. Aber, und da haben wir uns so ein bisschen unterhalten, er sagte, so eine Frau würde mir vielleicht auf den Senkel gehen. Hatte ich, hast du gar nicht mitbekommen, ich war kurz verheiratet. Und er sagte, nein, es reicht mir, im Hier und Jetzt und nichts zu sein. Und ich habe dann so gedacht, was ist das großes Kino? Ich könnte so nicht leben, weil in mir andere Dinge herrschen, weil ich einen anderen Druck hinter mir habe, wenn ich diese Kräfte nicht freisetze. Aber ich finde es manchmal beneidenswert, Jonas.
Ja, ja, das fühle ich 100%. Ich habe gestern Fung Gong gemacht. Das ist eine Art Variation von Qigong. Und das ging 1,5 Stunden, wo man dann irgendwie 10 Minuten in so einer Position stand, weißt du, kennst du? Ne? Und ich denke so, okay, aber es ist, und dann nochmal dasselbe in der Meditation. Und dann denke ich, ich weiß nicht, in mir klopft so dieses Umsetzen, Machen irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann komme ich mir manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal komme ich mir schlecht vor, weil ich jetzt nicht dieses klassische Mönch, ich sitze irgendwo 2 Stunden oder ich stehe irgendwo 3 Stunden still in einer Position und bin in diesem Hier und Jetzt, sondern weil mein System sagt, du bist hier oder in dem Alter vielleicht auch, etwas zu kreieren, etwas zu machen. Wie empfindest du das? Ist es etwas, wo ich mich jetzt oder andere Menschen ja sich üben dürfen? Oder nee, folge deinem Drive, das wird dann später irgendwann mal vielleicht kommen oder auch nicht, ist auch in Ordnung. Wie siehst du das?
Die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, was liebe ich eigentlich? Wie du es jetzt ja auch gesagt hast. Weißt du, ich mache kein Yoga, warum nicht? Weil entweder ich gehe joggen und trainiere ganz, ganz klar. Also ich brauche das auch. Und da brauche ich keinen, wenn es einen meditativen Zustand gibt, dann gibt es den nach 10 Kilometer Laufen bei mir. Oder ich sage eben, ich gehe in die Deep Meditation, dann bin ich eben weg vom Fenster geistig. Also es ist so die Frage, was liebe ich? Ich mag es gerne entweder ganz oder gar nicht. Mein Titel lautet ja auch immer, gib dich ganz. Ich mag diese Zwischenformen. Ich finde das zu süß mit Qigong. Sorry, du, Jonas, das ist nicht meine Welt. Ich finde das super. Besser als gar nichts machen, um irgendwie da seine Harmonie zu finden und so. Aber das ist so die erste Frage, die ich mir stelle. Und die zweite ist, wie du es auch gesagt hast, was ist jetzt dran? Und ich habe mir die Frage mit der Meditation deswegen nie gestellt, weil ich das als geistige Hygiene empfinde wie Zähneputzen. Also ich glaube, für mich wäre ein Nicht-Meditieren und ein Nicht-Loslassen unsinniger Gedanken oder Strukturen, die ich mir zurechtgemalt habe am Laufe des Tages, wie wenn ich eben keine Zähne putze. Das, oder wäre es so, wenn du mir die Frage stellst, ja Kerstin, findest du nicht, dass Zähneputzen unsinnig ist? Und dann sage ich halt nein. Aber das liegt daran, dass ich das als sehr wesentlich empfinde und auch, und nochmal, wenn ich joggen gehe, und das kennst du ja auch im Training, da denkst du auch über vieles nicht mehr nach und kommst in so einen Zustand dessen, des Einsseins. Also je nach Trainingszustand, bei mir ist es nach 10, nach 15 Kilometern, bei anderen nach 40. Ich kenne sogar einen, der heute gesagt hat, der war gestern im Marathon und kam dann hier noch vorbeigejoggt, weil er noch zu wenig davon hatte. Und das ist einer der, die immer diese 100 Kilometer joggen am Tag und über die Alpen. Ich weiß nicht, ob du diesen Run kennst. Ich finde sowas unfassbar faszinierend. Ja. Der braucht doch nicht mehr meditieren, Jonas. Und der ist sich auch viel mehr gewahr, als er vielleicht darüber nachdenkt. Weißt du, wie ich meine? Also da kommt ja mit diesem geistigen Unterbrechen der losen Gedanken, ob die jetzt über eine körperliche Ebene kommen oder über eine Meditationsebene, kommt ja ein gewisses Bewusstsein und eine gewisse Klarheit im Geist.
Ja.
Ich mag gar nicht so stringent und dogmatisch. Das mag ich überhaupt nicht.
Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, es gibt ganz viele Wege, die nach Rom führen. Und das Ding ist zum Beispiel Joggen, als du Joggen erwähnt hast, da kann ich nicht meditieren, da kotze ich nur. Also da bin ich schon nach einem Kilometer so gestresst, mein ganzes System sagt, Jonas, hör auf. Und nach 3 Kilometer habe ich Knieschmerzen, nach 5 Kilometer spüre ich mein Bein nicht mehr. Also es ist wirklich heftig.
Aber Jonas, bleib mal da drin, das ist eine total geniale Übung. So, du joggst los. ja, so, da kommt dieser erste Punkt. Dann sage ich zu mir, ich lasse den Gedanken, den du jetzt gesagt hast, ich will auch heim, ja, ich will auch nach Hause und möchte nicht mehr weiterlaufen. Und dann sage ich mir, oh, bis zu dem Hügel, bis dahin schaffst du es. Und wenn du den geschafft hast, dann kannst du ja aufhören. Und dann habe ich den geschafft, dann öffnet sich mir ein ganz neues Bild. Und dann setze ich mir den nächsten Hügel.
Ich kenne diese mentalen Tricks.
Ach ja, und? Läuft nicht?
Funktioniert nicht. Okay. Funktioniert nicht bei mir. Das ist ohne. Pass auf, Kerst, das Ding ist, Tanzen, meine Meditation ist Tanzen. Ich kann stundenlang tanzen, wenn du Hip-Hop-Musik anmachst. Da kann mein ganzer Körper wehtun. Ich werde trotzdem noch tanzen, wenn ein geiles Lied kommt. Oder zum Beispiel spazieren gehen. Wenn ich spazieren gehe, bin ich sofort im meditativen Zustand. Die ersten 10 Schritte und ich bin sofort im meditativen Zustand. Oder Fahrradfahren. Fahrradfahren sofort im meditativen Zustand. Egal ob 5 Kilometer, 10 ist egal. Aber Joggen kannst du knicken bei mir. Ich habe mich damit mal länger beschäftigt. Nicht jeder Typ ist für alles gemacht. Es gibt einfach manche Typen, die sind einfach für bestimmte Sportarten biologisch schon gar nicht gemacht und geistig sowieso nicht. Und egal, ob ich jetzt ins Human Design reinschaue oder ob ich jetzt in meine Biologie reinschaue, in meine Gene reinschaue, Blutgruppe A, zum Beispiel Blutgruppe A kommt ja ursprünglich aus diesem Bauernding, die Landwirtschaftsmenschen. Die sind nicht dazu gemacht, Marathons zu laufen. Das sind die Blutgruppen Nuller, die wo jagen, rausgehen, sprinten und so weiter. Ne? Also egal, wo ich reinschaue.
Ich bin auch eine Blutgruppe A.
Aber bist du auch Blutgruppe A?
Ja, genau. Ja, 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 also nein, ich bin früher nie gelaufen. Ich glaube wirklich, dass ich wollte das. Ich wollte das und habe... Klar, ich habe auch 2 Hunde und die laufen auch gerne neben dem Fahrrad her, aber irgendwie finde ich es cooler.
Okay, ja, das sind, wie gesagt, das ist ja nur, also so ich habe gemerkt.
Geistige, da, ja, genau, aber was eben wichtig ist, wenn du doch sagst, also wesentlich ist halt, glaube ich, dass wir über unsere Grenzen ab und zu gehen und dass wir sagen, wenn wir schon Fahrrad fahren, dann fahren wir halt mal 3 Meter weiter oder dass wir diese gewisse Komfortzone verlassen, um uns selber ein Selbstbewusstsein schenken zu dürfen. Oder warum macht man das denn alles? Weshalb ich zum Beispiel nicht jogge, ist, um besser auszusehen. Ja, das ist etwas, was ja viele tun, wo sie sagen, ja, ich will einfach nicht fett werden. Und so sagte, wie war das noch, ich weiß nicht, einer dieser Speaker letztens, ich will einfach nicht fett werden. Und dann denke ich, oh ja, Gott, das ist, will wohl keiner, aber wenn es so wäre, würde es mich jetzt auch nicht des Lebens kosten.
Ja, ich würde gerne mal auf das Thema Glaubenssätze nochmal eingehen. Hast du nämlich vorhin so ein bisschen den Weg gezeigt, woher kommt der Glaubenssatz? Und dann kam mir so ein bisschen hoch direkt so die Frage, warum ziehst du denn Menschen überhaupt an, die dir diesen Glaubenssatz eintrichtern oder warum bist du empfänglich dafür, für diesen Glaubenssatz? Möchtest du dazu vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, was das also, vielleicht mit dem Seelenweg zusammenhängt oder so?
Genau. Wenn ich jetzt mal so einem... Ich mache es jetzt nochmal so an einem Beispiel am leichtesten fest. Wenn eine Frau, die zu mir kam, die sagte, ich kann überhaupt keine freie Sexualität mit meinem Partner leben. Ich kann das nicht. Und ich will das auch nicht. Aber auf der einen Seite will ich aber. Und sie hatte immer so diesen Satz, du bist schmutzig, das ist, ja, du bist, sorry für die Wortwahl, aber die hat sie immer in sich, du bist eine Hure, hat sie immer wieder so gesagt und auch sie in sich getragen. Und faszinierend, sie hat sich auch so gekleidet. Sie kam zu mir und hatte, also vom Kleidungsstil interessanterweise so High Heels an mit Plateau und die waren mit Spitze überzogen und unten drunter so lilafarbene Seide, was ja doch außergewöhnlich ist in der Kleidung und so ein Tiger-Shirt und so. Alles ganz eng.
Leopard oder was so?
Genau, so genau. Ja, also der Klassiker, wo du denkst, oh, genau. Und sie sagte mir dann, dass sie das nicht leben kann, dass sie damit nicht umgehen kann. Dann dachte ich mir, also da gibt es ganz viele Aspekte. Erstens, warum kleidet sie sich bei mir so, wenn sie zu mir kommt? Und was zeigt es mir? Wenn dieses Lila, also das war unter dieser schwarzen Spitze, aus dem der obere Teil der Schuhe war, war eben unten drunter diese lilane Seide. Und lila ist für mich die Farbe der Familie und der Ahnen und all dem, was so dazugehört. Und schwarz ist eben die Trauer darüber. Jetzt kann man sagen, das ist nur ein erster Hinweis, das muss noch lange nicht stimmen. Aber ein Bauchgefühl, was man dann hat, oder eine Intuition, die man hat, die dann sagt, vielleicht schauen wir doch mal, was so bei dir in der Familie los ist. Und dieser Look im Gesamten, sich auszudrücken, war für mich so, ich würde mich gerne anbieten, aber ich halte mich trotzdem zurück. Und da können wir viel reden, da kann man viel fragen. Und jeder, der sich so im Tantra oder Ähnlichem auskennt, man könnte natürlich darüber auch eine Öffnung finden und alles und Antworten finden. Aber mein Weg ist es eben zu sagen, wir schauen mal, was so in den Feldern los ist. Und ja, dann macht es Sinn, zu einer Frau wie mir zu kommen, wenn wir hellsehend in die Seele hineinschauen und ich sie ein bisschen sehen kann als Kind und was war mit dem Vater, mit der Mutter. Da ging es um eine zweite Weltkriegssituation und der Vater hat die damalige Situation sehr ausgenutzt und hat andere Frauen vergewaltigt. Das war sehr einfach im Zweiten Weltkrieg dies zu tun, vor allen Dingen, wenn es um, ja, auch ganz tragisch, wirklich ganz schreckliche Geschichte, wenn es um Juden ging, die er abgewertet hat und. Also eine Riesenkiste, die aus meiner Sicht ihr mitvererbt wurde. Sie hatte damit nichts zu tun. Sie kannte ihren Vater kaum. Als sie 9 Jahre alt war, ist er verstorben. Also fragt man sich natürlich, ja, wo kommt denn bitte das her? Aber diese Felder werden als Schicksal aus meiner Sicht eben mitvererbt. Ja. Und bei ihr war das ganz, ganz ausgeprägt, dass sie der Mutter ein besseres Leben schenken wollte. Sie einen Schmerz hatte, die Mutter, und sie wollte es ihr als Kind nehmen. Eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, der so in Menschen stattfindet. Und jetzt könnte man sagen, jetzt müsste sie ihrem Vater böse sein oder. Es geht lediglich um eins. Es geht um das Anerkennen, was ist. Also anerkennen, dass das passiert ist, ohne Schuldzuweisung, ohne verzeihen müssen. Also es geht nur um das, was ist. Es geht darum, der Mutter zuzutrauen, dass sie ihr Schicksal alleine tragen kann. Und damit ist sie als Kind draußen gewesen. Es war ein Gespräch, eine Situation. Und warum so ein Satz in einem Menschen ist, weil ich wirklich glaube, dass unterhalb des limbischen Systems eine sehr gute Aufnahmefähigkeit stattfindet, die eben genau an diese Felder andocken. Und dann gibt es so Glaubenssätze, ja, die Mutter hat alle Frauen so bezeichnet. Also sie wusste davon, sie hatte das Bedürfnis, alle Frauen von ihrem Mann fernzuhalten, damit einfach Ruhe ist, damit er das nicht mehr tut. Sie wollte das nicht mehr hören. Der hat gemacht, was er wollte. Sie wollte das nicht mehr hören und hat dann alle Frauen abgewertet, weil sie als Mutter oder als Frau dachte, wenn ich alle Frauen schlecht mache, findet der Mann die irgendwann auch alle schlecht. Einfaches System, wenn auch unsinnig aus unserer heutigen Sicht. Na, und so hat sich so ein Glaubenssatz angebunden. Sogar die Tochter von ihr hatte diesen Glaubenssatz. Also ganz faszinierend. Und wenn man das anschaut, löst sich das schon auf oder man kann halt noch ein paar Sachen machen, um das zu lösen. Aber ganz wichtig, dass es eben ein Glaubenssatz sein kann von Menschen, die man besonders lieb hat, sowieso meistens. Also wir haben die nicht von bösen Menschen und die haben das auch nicht böse gemeint. Ja, manchmal schon, auch klar, wenn es um emotionalen Missbrauch geht, dann dockt das auch irgendwann in uns Menschen an und das Gehirn merkt sich das. Und somit siehst du, gibt es eine Kombination zwischen dem Denken und dem Gehirn und der Hormonausschüttung. Da haben auch alle recht, auch alle Psychologen. Das stimmt schon alles. Aber ich mag das halt gerne, was steht dahinter, und ich mag es gern schnell. Und ich rede zwar sehr gerne mit Menschen oder ich rede auch gerne über mich, aber ich bin auch gerne schnell durch die Tür. Es ist eben die Frage, willst du den kurzen Weg, vielleicht ein bisschen schmerzlicher, oder den langen? Und das Jahrhundert der Psychologie ist für mich ein bisschen überholt, wenn ich so ehrlich sein darf. Dieses Reden über Probleme und Hineingehen, sind wir Gott sei Dank ein bisschen rausgekommen.
Es ist so ein bisschen, ich liebe diesen Satz, kenne deine Vergangenheit, ansonsten bist du gezwungen, sie zu wiederholen. Das heißt, es geht ja vor allem um diese Bewusstmachung, zu wissen oder das ins Bewusstsein zu holen, okay, das ist so, das war so, die und die Konstellation, und das ist das, was du ja auch gerade gesagt hast, dass ich mir erstmal das alles überhaupt bewusst mache, mit dem, jetzt in deinem Beispiel mit dem Zweiten Weltkrieg und dem, und dass die Mutter das dann so gemacht hat. Und dann kriegst du auf einmal so ein Aha-Erlebnis, deine Bewusstheit erweitert sich und sagst, ah, okay, das macht Sinn für mich. Und in dem Moment löst sich ja schon super viel auf. Und den Rest kann man ja dann eben noch mit ein paar Übungen mitmachen. Und dann geht es auch immer darum, glaube ich, oder was sagst du dazu, dass es um den Umgang damit geht? Man muss ja nicht alles in seinem Leben komplett auflösen, sondern es geht ja eher um den Umgang. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Ich glaube, dass die intensivste Erfahrung für mich persönlich immer gewesen ist, Dinge da lassen, wo sie sind, und andere Menschen ihre eigene Kraft, ihre Kraft, das Schicksal zu tragen, wie sie es bekommen, dort zu lassen. Hm. Ich habe auch gelernt, immer wieder und auf harte Weise Täter und Opfer nicht mehr auseinanderzunehmen im Sinne der Wertung und der Schuldzuweisung, weil hinter allem irgendetwas steht. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich eine Tat, die begangen wird an einem Menschen, an einem anderen Menschen toleriere oder sie in Ordnung finde, aber ich bin eben nicht die, die darüber richtet. Das passiert an anderer Stelle bestenfalls, hoffe ich, sondern was macht es dann womit? Das ist eine andere Art, es zu betrachten. Ich finde faszinierend, es gibt doch diese Chirac-Serie, wo es um Mordfälle oder schlimme Dinge geht. Man kann die gar nicht so gut sehen, ehrlich gesagt, weil es da um Schuld und Unschuld geht in dieser Serie mit Moritz Bleibtreu, sehr sehenswert, wie ich finde. Und das ist eine wunderbare Denkende für Menschen, die nicht spirituell sind oder auch nicht denken wollen, was ich total nachvollziehen kann, dass man das manchmal nicht möchte, aber Recht haben oder das, was wir so werten oder was ist denn jetzt richtig oder falsch und wo werden wir von uns selber oder von unserem Gehirn auf die falsche Fährte gebracht? Wie sehen wir? Das sind ja wahre Geschichten, die dort gezeigt werden. Allein da sieht man schon, wie wir Menschen mit Schuld und Sühne umgehen. Und ich sage ja immer wieder, wenn wir die Geschichte von Adam und Eva neu schreiben könnten, wäre uns schon gedient.
Das ist schon krass, ne? Also immer, wenn ich da so ein bisschen reingehe in dieses Thema mit dem Täter-Opfer, dann warum, ich stelle mir immer die Frage, also bewusst betrachtet stelle ich mir die Frage, okay, warum haben die sich angezogen? Ne? Also warum ist da überhaupt ein energetisches Match entstanden, dass es überhaupt zu dieser Situation kommt? Mhm. Und welche Erfahrungen müssen beide machen, um so ihren Seelenweg zu gehen? Aber das Ego auf der anderen Seite sagt, geht ja gar nicht, kann ich nicht tolerieren. Ne?
Also es kommt immer so darauf an, da gehe ich ein Stück weit mit, bin aber relativ früh draußen, weil gerade so für die Opfer, wenn wir jetzt schon von Opfer sprechen, ist oft die Mitverantwortung mit dabei, die ich da in keiner Weise sehe. Wenn ein Mensch schutzlos ist, und das ist zwangsläufig so, hat ein anderer noch nicht da rein zu grätschen. Das ist so das eine. Aber die Frage ist natürlich, was wirkt womit und warum passiert das eine und das andere? Ich werde ja sehr kritisiert dafür, das liest man auch so im Netz, warum behandelt die Kerstin Pädophile und Mörder? Das ist eine, ich habe auch eine Sendung gemacht mit einem Mörder, den ich nicht behandelt habe, wohlgemerkt, aber beziehungsweise der nicht, ich bin auch keine Psychotherapeutin und so, sondern man schaut sich an, was führt dazu? Und jetzt sind wir auch bei meinen ganz extremen Arbeiten. Wenn ein Triebtäter, ein Sexualverbrecher an Kindern nach der Haftentlassung zu einer Arbeit mit mir kommt, stelle ich mir die Frage, ganz persönlich, wieso macht man das? Wieso macht dieser Kerl das? Und die zweite Frage ist, wird er es wieder tun? Und das dritte ist auch schon die Antwort, wann tut er es nicht mehr wieder? Und ich würde jederzeit mit jedem dieser Menschen arbeiten, in der größten Hoffnung, dass er weder nochmal ein Kind angeht, noch ein Menschenleben kostet, ein Mensch emotional missbraucht wird oder ähnliches. Das ist eine ganz klare Haltung von mir. Sollte ich da irgendetwas tun können, würde ich das tun. Umgekehrt aber auch, natürlich, was ist, wenn mir so etwas widerfahren ist? Was ist mit so einem Trauma? Aber um noch einmal auf diesen Pädophilen zu kommen, und da bleibe ich jetzt auch gerne bei einem Sachbeispiel. Ein junger Mann, den ich sehr gut kannte tatsächlich oder kenne tatsächlich, er hatte nach 6 Jahren Haft und aufgrund sexuellen Missbrauchs mich aufgesucht und mich wirklich angefleht, das wegzumachen. Und das kann ich natürlich nicht. Ich bin weder der liebe Gott noch eine Hexe noch sonst irgendwas, auch wenn man das mir manchmal nachsagen wird. Aber warum tut ein Mensch so etwas? Und ich nenne ihn jetzt einfach mal Thomas. Er hieß anders, weil sonst jeder weiß, von wem ich rede, die mich kennen. Thomas war immer ein zurückhaltender Junge, wurde verprügelt im Elternhaus, was das Zeug hielt. Landwirtschaft, einfacher Umgang, aber rau, hart und äußerst missbräuchlich. Er, ein sehr sensibler, junger Kerl, irgendwann. Und dann ist seine Entwicklung unterbrochen worden. Das heißt, dieser Kerl wurde nie ein Teenie. Dieser Kerl wurde nie ein Erwachsener. Klar, körperlich, vielleicht auch sogar psychisch. Natürlich, die Sexualität hat sich entwickelt und alles. Aber vom Mind war es so, dass der mich angeschaut hat. Für ihn war ich eine Oma. Non-Sex. Also mit alten Frauen schläft man nicht. Das ist so, wie wenn man sagen würde, ein 15-Jähriger verliebt sich jetzt plötzlich in eine 60-Jährige. Finden wir auch fraglich, ne? Wie wir das empfinden. Es ist also ein Bild, das er im Kopf hat. Und ein Kind auf der gleichen Ebene, auf der er sich befindet, hält er für ebenbürtig. Und da er weiß kognitiv, das ist böse und falsch. Aber in seinem Konstrukt ist es die einzige Möglichkeit, sich zu verlieben, die einzige Möglichkeit, körperlichen Kontakt aufzubauen. Ganz, ganz furchtbar. Das heißt auf Deutsch, wenn ich mich als Frau in einen Mann verliebe, der 30 Jahre älter ist, ist das vielleicht gesellschaftlich ein Thema, aber da ist ja auch etwas dabei. Warum ist das so? Da steht ja auch etwas dahinter. Und hier eben auch. Das Problem, das ich bei Pädophilie erlebt habe, ist, dass du es nicht ändern kannst, nur die Umgangsweise, und dass er es erkennen kann, wann tritt das ein und wie kann er es vielleicht anders kanalisieren. Aber das ist eine sehr intensive Art und Weise von Opfer und Täter. Er wird zum Täter, sobald er ein Kind angeht. Das können wir nicht besser reden, das können wir nicht verändern. Und das ist auch richtig so. Und ich stelle mir die Frage nicht, warum weiß ich nicht, aber ich stelle mir die Frage nicht, warum ausgerechnet dieses Kind. Da bin ich draußen, weil ich sage, nein, das Thema liegt bei ihm. Ist wirklich meine Sichtweise dazu. Weil selbst wenn du dir die Traumata anschaust, manchmal kann der Mensch einfach nichts dafür, Jonas. Behaupte ich, ja. Aber diese Veränderung zu sagen, ja, auch mit heute, wir haben jetzt seit 14 Jahren Kontakt, heute noch zu hören, dass er nie wieder weiter eingestiegen ist, außer das anzuschauen und zu denken, oh mein Gott, jetzt entwickeln sich diese Bilder, jetzt würde ich mich verlieben und wir einen Weg gefunden haben, wie er anders damit umgeht. Und anders damit umgeht, heißt verschiedene Kanalisierungen zu aktivieren, die weg sind von denen, die später wirklich zum Opfer werden könnten.
Gibt es da nicht auch, also erstmal, ich bin da voll bei dir. Ich finde es großartig, dass du das machst an der Stelle. Also meinen Support hast du, wenn man da irgendwas machen kann und wenn man da unterstützen kann, dann finde ich das absolut richtig. Weil was haben wir für eine Alternative? Sie sind ja irgendwann auch wieder draußen und dann macht es ja viel mehr Sinn, sich mit ihnen zu befassen und mit ihnen zu arbeiten und zu schauen, was kann man machen, dass es nicht wieder passiert, anstatt zu sagen, böser Mensch, geh weg und dann machen sie es wieder. Das ist ja genau dieser Widerstand und dann entsteht wieder Gegenwiderstand. Okay, jetzt aber meine Frage nochmal auf das bezogen. Gäbe es jetzt in seinem Fall oder auch in den anderen Fällen nicht die Möglichkeit, diese Entwicklung, von der du vorhin gesprochen hast, dass sie auf der Kindstufe hängen geblieben sind, nicht nachzuholen, dass sie zum Teenie und dann zum Erwachsenen werden?
Das ist grundsätzlich der Hauptgedanke dahinter. Eines müssen wir vielleicht auch hinzufügen. Menschen, die solche Taten begehen, denen stellt man oft so die Frage, warum hat er das getan? Das heißt, man unterstellt einer Tat manchmal eine gewisse Tiefgründigkeit. Aber manchmal sind Menschen ganz einfach, sehr einfach und der Weg dahin sehr kurz. Dann ist auch die Möglichkeit, um etwas in den Wandel zu bringen, sehr kurz und sehr klein. Und dann geht das eben nicht so. Bestenfalls natürlich schon.
Ja, also ich finde es krass, ich habe mir eine Serie angeschaut, Sons of Anarchy auf Netflix, und da ist es halt wirklich so, Zahn um Zahn. Also da ist direkt Rache. Du machst was mit mir, ich mach was mit dir, und dann ist da halt mal ganz schnell, und das ist ja zwar eine Serie, aber das passiert ja auch wirklich im echten Leben. Das ist ja,
Ja, guck
wenn
doch
ich
mal,
einfach.
guck doch mal Bushido zum Beispiel, ja? Bushido ist ein Sänger, den viele lieben. Also muss man ja mal ganz klar sagen dürfen. Also Bushido ist ja nicht gerade unbeliebt, sonst wäre er nicht so erfolgreich geworden. Und diese Sprache, die er wählt, ist doch für ihn normal. Bitte, er kommt von einer Straße. Der kommt von einer Straße, wo es heißt, entweder du zuerst oder ich zuerst, dann tot. Aus. Da gab es keine, oh, wir müssen mal noch hinfühlen und so. Wenn Bushido dreimal hingefühlt hätte, hätten wir nie Musik von ihm gehört. Und die Sprachwahl dort ist auch so. Und dieses Gangster-Raps auch. Und das gehört ja irgendwie dazu. Ja, ich gehe doch nicht hin und kritisiere. Also ich nicht. Oder die Medien haben es schwer getan, ja? Haben Bushido schwer gerückt dafür. Es ist vielleicht nicht meine Sprache, auf die ich stehe. Aber jetzt so unter uns, ich bin halt Metal-Fan. Und wenn da das Wort Motherfucker kommt, was in meinem Jargon nicht stattfindet, dann höre ich die Musik ja trotzdem noch. Würde ja nicht aufhören, Rage Against the Machine oder Metallica zu hören. Und ich würde mir wünschen, dass man das alles so ein bisschen auseinandernimmt. Und das ist auch, wenn wir mal wieder so den Bogen zur Spiritualität ziehen. Bitte, wir leben ja und wir sind mittendrin auf dieser Erde und wir haben ein spirituelles Bewusstsein. Dass dieses Wort nicht toll ist, das weiß ich auch. Aber die Welt hat halt Tag und Nacht und sie hat halt Sturm und Sonnenschein und wir haben halt alles und dann sage ich, willkommen im Leben. Und diese Verbindung, die nenne ich halt wahre Spiritualität. Das mag ich halt ganz gern.
Wow, das ist ein schöner Bogen, den du da spannst, weil genauso sehe ich es auch. Ich komme ja auch aus dem Hip-Hop, und im Hip-Hop werden ja auch Wörter benutzt, die viele als kritisch betrachten würden und so weiter. Aber ich glaube, es geht darum, und deswegen liebe ich das, deswegen schaue ich mir auch teilweise solche Serien an. Ich will alles irgendwie erfahren und erleben, um dann für mich abzuwiegen, okay, wie ist es? Was macht es denn mit mir?
Genau. Oder gehen wir nochmal zur Musik, was ja eine der spirituellsten Bereiche ist. Das ist wirklich so der spirituellste Bereich überhaupt, weil sich unsere Zellen ja im Ton auflösen. Und da sagen viele, ich habe Spiritualität nichts am Hut. Aber es gab ja Nirvana, kennt glaube ich jetzt jeder. Ne? Also Nirvana ist ja sogar Mainstream geworden. Als ich jung war, war Nirvana, wie kannst du sowas hören? Oh Gott! Du, weißt du, also es war wir waren eine ganz elitäre Szene, die das gehört haben. Und dieser Grunge, der damals eben geboren wurde, war so dieser tiefe Schmerz, der gesungen wurde, den wir so in uns getragen haben. Den hat sonst keiner rausgelassen. Das war bei den Beatles auch, aber die waren halt dann schon süß, als wir auf die Welt gekommen waren. Und das war ja schon ein paar Jahrzehnte oder 2 Jahrzehnte her. Aber dieser Ausdruck einer Musik ist für mich ein Ventil, etwas zu sagen und darzustellen, was ja auch stattfindet. Das ist wie Wut, wenn du in einem Seminar mal so die Gefühle auseinandernimmst und sagst, jetzt gehen wir mal 5 Minuten in jedes Gefühl. Freude kann der Mensch sofort entwickeln. Trauer, fangen sie sofort an zu weinen. Und Angst auch. Und bei der Wut, das dauert, dann müssen wir meistens wirklich so in die Felderarbeit gehen, bis es wirklich nach Testosteron riecht und die Wut halt geboren wird und rauskommt. Und dann denke ich, alles, was ich so sein darf, bringt halt diese Musik zum Ausdruck. Und das brauchen wir alles, weil es in uns stattfindet. Und das ist der erste Schritt in Spiritualität für mich persönlich.
Wow, ich liebe ja so epische Musik, wo so episch aufgebaut
Ja.
ist und dann fühle ich mich direkt auch
Ja,
so episch
klar.
drin.
Oh. Natürlich, I love it. Das ist, warten wir die. Ah ja, genau, ich habe so einen Trailer bei den Seven Lessons hier gedreht und dann sagt er, oh, was ist das Episches, ja, und sagt, wow, das, die Kunst ist schon krass, wollen wir das wirklich? Und mein Team war, ja, das muss jetzt, wow. Ich liebe es auch. Ich liebe auch Klassik. Also es gibt nichts, was ich nicht mag, ehrlich gesagt.
Ja, offen sein, einfach so für alles. Aber auch irgendwann, früher war ich ganz, nee, nur das und alles andere nicht. Und dann kam irgendwann so näher, weil ich mag ja auch, ich mag Lieder von Hard Rock, ich mag Lieder von, also ich höre Rammstein, ich höre Limp Bizkit, ich höre Hip-Hop, ich höre Blink-182, ich höre House, also so irgendwie so bunt
Genau.
gemixt. All das, was mich halt inspiriert und was Anteile in mir auslöst und triggert, die mich nach, ja, etwas Positives für mich implizieren, Gott, so rum.
Genau.
Und das kann ich einfach auch nur da
Das
draußen
macht's ja auch.
empfehlen.
Also das macht es ja aus, zu sagen, wir sind ja am Leben. Und ich glaube, dass wir uns dann unterscheiden von Menschen, die, also es soll sich nicht verwerflich anhören, aber es gibt schon die Spiritualität der Blümchenwiese, diese, ne? So, das gibt es ja schon. Also diese, ja, und da, das ist auch das, was du so angesprochen
Habe
hast.
ich ja besonders gern, diese Menschen.
Ja, genau, die mich auch. Also das ist natürlich etwas, genau, wenn man eine Zielgruppe hat, da sind wir da nicht so gut aufgehoben. Aber ich wünsche mir halt diese Bodenständigkeit für jeden Menschen, weil es halt nun mal ist, wie es ist.
Wow, cool. Kerstin, wir sind ja schon auch mit der Zeit ein bisschen fortgeschrittener. Ich weiß ja, dass es gleich bei dir weitergeht. Und aus Respekt und Wertschätzung dir gegenüber, würde ich mal eine Linie drunter ziehen. Ich fand das ein mega, mega schöner, lockerer Podcast. Wir sind tief reingegangen, wir haben gelacht, wir hatten Spaß, wir haben über Alltagsthemen geredet. Also es war so, glaube ich, für alle was dabei.
Komm mal im Biscuit, Gott sei Dank.
Ja, genau. Liebe ich, immer zum Training.
Ja, me too.
Und ich möchte auf jeden Fall, das habe ich ja schon gesagt, also es wird von meiner Seite aus auf jeden Fall ein Teil 2 gehen, weil das nächste Mal würde ich gerne mit dir in das Thema Partnerschaft, du bist ja mit dem Hermann Scherer zusammen, da ist ja nochmal ein Themenfeld, wo ich gerne tief reintauchen möchte, wie das zustande kommt. Du sagst immer so, und das finde ich immer so geil, das Einzige, was ihr beiden gemeinsam hattet, ist, dass ihr am selben Planeten.
Ja, vielleicht immer, aber es kann
Ich finde den so geil und deswegen muss es da auf jeden Fall noch einen Teil 2 geben von meiner Seite aus. Kerstin, ich möchte mich bei dir bedanken. Hast du noch als allerletztes vielleicht so einen Satz, ein Statement oder einen Impuls, wo du den Menschen da draußen für ihren Lebensweg mit Herz gerne mitgeben möchtest?
ja, ich glaube, dass für alle und für immer, für mich ganz persönlich, heißt es, dass ich mich dieser Welt ganz zeige, so wie ich bin. Und ich einfach nur das Beste gebe. Das heißt aber auch kein Übermaß und kein Untermaß, sondern das, was ich geben kann, das gebe ich. Und das ist das meiste. Und wenn wir auf diesem Weg sind, das zu tun, dann stellt sich für mich der wahre Erfolg ein. Dann gibt es nicht dieses Verlust und Energieverlust oder all diese Dinge, die damit einhergehen. Ich glaube, das ist so die Grundbase, die ich sehr schätze.
Wow, schöner Abschlusssatz. Gib immer dein Bestes, was halt eben gerade da ist. Gib dich ganz hin. Ja, wenn ihr die Kerstin kennenlernen wollt oder euch mit ihr connecten wollt, findet ihr natürlich wie immer die Links zu ihr in der Beschreibung, unten oben rechts, wo auch immer die stehen. Und schaut auf jeden Fall bei ihr auf Instagram vorbei, connectet euch mit ihr. Ich liebe es, mit ihr zu tun zu haben, in ihrem Energiefeld zu sein, mit ihr zu arbeiten und haben uns durch Clubhouse kennengelernt. Was ich großartig finde, also wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit 4, 5 Wochen und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für diese Verbindung und deswegen schaut gerne bei ihr vorbei. Ich wünsche euch jetzt oder wir wünschen euch jetzt einen fantastischen Tag und wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Folge. Bis dann.
Danke euch. Tschüss.
Schön, dass du heute eingeschalten hast und ich möchte dich einladen, dir gerne auch mal mein Buch anzuschauen, wenn du dich tiefer für diese Thematik interessierst und vielleicht wirst du ja auch bald Teil
unserer Community Dein Lebensweg mit Herz. Schau dir auch gerne mal die Links unten an. Wenn du Lust hast, dann lass uns einfach mal persönlich sprechen und wir schauen, wo du stehst und ob und wie ich dir überhaupt dir unter die Arme greifen kann. Und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag.